Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Mit 130 über die Autobahn fahren, eigentlich ganz entspannt und ohne Stress und ohne, dass hinter einem jemand super rumdrängelt, ist eigentlich in allen EU-Staaten Standard, normal, nur in Deutschland nicht. Wir und das Tempolimit, ne? Das ist ein ganz heikles Thema. Die Grünen hätten gerne dieses Tempolimit 130 eingeführt, haben sie aber im Bundestag heute bei der Abstimmung nicht durchbekommen. Dabei hätte so ein Tempolimit keine nennenswerten Nachteile, außer dass man eben nicht schneller fahren darf als 130.
Und die Statistik zeigt es auch, es gibt dadurch deutlich weniger Verkehrstote, weil eben solche Raserunfälle dann extrem selten werden.
Das ist Georg Ehring aus unserer Umwelt- und Verbraucherredaktion vom Deutschlandfunk und wir spielen dieses Tempolimit 130 nochmal durch, gucken, was spricht dafür und was dagegen. Das Ganze im frischen Podcast vom Update am Donnerstag, den 17. Oktober. Ein weiteres Thema, das uns beschäftigt: lieber Kohle oder lieber Freizeit? Ja, eine aktuelle Umfrage zeigt, 57% der Menschen im öffentlichen Dienst hätten lieber mehr Freizeit als mehr Geld. Warum ist uns das auf einmal so wichtig?
Zeigt neuere Forschung, dass in der heutigen Zeit man eher als Statussymbol hat, Erfahrungen zu machen, also zum Beispiel Urlaube, Konzerte, Essen gehen und so weiter. Und dass es früher eher so war, dass die neue Handtasche oder das neue Motorrad als Statussymbol herhalten musste.
Das ist Janina Steinmetz, die ist Sozialpsychologin und die weiß noch mehr dazu, warum eben diese materiellen Statussymbole nicht mehr so weit oben stehen und abgelöst werden, nach für nach, von Erfahrungen, die wir eben gemeinsam teilen können. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Bevölkerungsmehrheit will es, die Kirchen wollen es, die Polizei will es.
Sagt Grünen-Politiker Cem Özdemir und er meint damit das Tempolimit. Darüber ist nämlich heute abgestimmt worden im Bundestag. Maximal 130 auf deutschen Autobahnen, das wollten die Grünen durchsetzen. Durchgekommen sind sie damit aber nicht, weil nur die Linkspartei mit ihnen gestimmt hat. Tempolimit? Das habt ihr vielleicht schon mal mitbekommen an der einen oder anderen Stelle. Das ist bei uns in Deutschland wirklich ein sehr, sehr emotionales Thema. Deutschlandfunk Nova-Reporter Vassili Golot hat sich sehr einfühlsam heute damit beschäftigt für euch. Vassili, was spricht denn gegen Tempo 130 auf Autobahnen?
Nichts. Gar nichts. Unsere europäischen Nachbarn machen es vor. Auf belgischen Autobahnen darf man maximal 120 fahren, in Frankreich und in Österreich 130. Ich könnte jetzt auch ganz lange so weitermachen, denn Deutschland ist das einzige Land in der EU ohne generelles Tempolimit. Und jeder, der schon mal einen Roadtrip ins Ausland gemacht hat, weiß, das ist meistens viel entspannter, als auf deutschen Autobahnen unterwegs zu sein.
Ja, das kann ich bestätigen.
Und das kann noch jemand bestätigen, und zwar unser Deutschlandfunk-Experte für Umwelt- und Verbraucherschutzthemen, Georg Ehring.
Da ist schon das Fahrgefühl wesentlich angenehmer, weil man weiß, von hinten nähert sich nicht plötzlich ein Raser. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder so erlebt und die Statistik zeigt es auch. Es gibt dadurch deutlich weniger Verkehrstote, weil eben solche Raserunfälle dann extrem selten werden.
Dafür gibt es auch Belege aus Deutschland. Auf der A24 zwischen Wittstock-Dosse und Havelland zum Beispiel, da gab es bis Dezember 2002 kein Tempolimit. Dann wurde eine Begrenzung eingeführt, 130 km/h, weil es zu viele Unfälle gab. Und das Land Brandenburg hat den Streckenabschnitt dann ganz genau beobachtet, eine Zeit lang. Und das Ergebnis: in 3 Jahren mit Tempolimit gab es nur halb so viele Unfälle wie in 3 Jahren zuvor ohne.
Naja, das sind ja durchaus überzeugende Argumente, ne? Also weniger Stress, weniger Unfälle. Die Grünen sprechen aber auch davon, dass sich ein Tempolimit positiv aufs Klima auswirken würde.
Wenn die Autofahrer weniger aufs Gas drücken, kommen hinten natürlich weniger Abgase, weniger Stickoxide raus. Das Umweltbundesamt hat das mal ausgerechnet, dass so ein Tempolimit bis zu 9% weniger CO2-Ausstoß auf deutschen Autobahnen bringen würde. Eine Klimarevolution ist das jetzt nicht unbedingt, sagt Umwelt- und Verbraucherschutzexperte Georg Ehring.
Das macht insgesamt beim Autoverkehr eine Verringerung um 2% aus, weil knapp 20% der Emissionen aus Deutschland auf den Verkehr entfallen, ist das natürlich nicht besonders viel, aber es ist ein überschaubarer Anteil, der vor allem ziemlich leicht zu erstellen wäre, dadurch, dass man einfach nur eine Vorschrift erlassen müsste und keine neuen Erfindungen machen müsste.
Und es tut ja auch nicht wirklich jemandem weh jetzt, wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist.
Ja, Sonja, wir sprechen hier aber vom deutschen Autofahrer.
Ja, ich weiß.
Und ich verwende an dieser Stelle bewusst ausschließlich die männliche Form. Er sieht ein Tempolimit als massiven Eingriff in die Freiheit. CDU und FDP-Politiker haben heute in der Bundestagsdebatte darauf verwiesen, dass Landstraßen unfalltechnisch ohnehin das größere Problem seien. Und hier ist ein Argument gegen das Tempolimit von CDU-Politiker Gero Storjohann.
Ein weiterer Aspekt ist die Verkehrssicherheit auf der Autobahn. Wir wissen, das sind die sichersten Straßen, die wir haben.
Und CDU-Politiker Storjohann hat außerdem in seiner Rede gesagt, dass es unterm Strich kaum einen Effekt auf das Klima hätte.
Gut, das klingt jetzt nicht besonders konstruktiv.
Nee, die Debatten drehen sich auch so ein bisschen im Kreis. Die Mehrheit im Parlament ist sich einig, der Klimawandel ist ein Problem. CDU und FDP wollen sich aber nicht mit der Autolobby anlegen, weil auch viele Wähler da sind, die sie verlieren könnten. Die SPD, die hat auf dem eigenen Parteitag ein Tempolimit beschlossen, heute aber aus Koalitionsdisziplin trotzdem dagegen gestimmt. Und unser Umwelt- und Verbraucherschutzexperte Georg Ehring meint, es wäre gut, wenn sich da bald was tut.
Ja, natürlich sind andere Bereiche größer, beispielsweise der Braunkohleausstieg ist für das Klima natürlich was Wichtigeres. Es ist ja immer so, immer wenn ein Vorschlag kommt, dann kommt als erstes der Einwand, dass doch die anderen was machen. Aber beim Klimaschutz ist es eher 5 nach 12 als 5 vor 12 und man muss jede Möglichkeit mitnehmen, um das Klima zu schonen. Und dazu gehört auch das Tempolimit auf der Autobahn.
Es gibt wenig inhaltliche Argumente, die gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen sprechen. Trotzdem hat der Bundestag heute dagegen gestimmt. Deutschland bleibt damit vorerst das einzige Land in der EU, das generell gar kein Tempolimit hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn ich euch jetzt frage, wollt ihr lieber mehr Geld im Job oder dafür lieber mehr Freizeit haben? Ja, dann höre ich euch schon rufen, ne? Ist doch klar, Sonja, am liebsten beides. Ja, haha, schön wär's. Es gibt aktuell eine Umfrage von der Gewerkschaft Verdi und bei der kommt raus, 57% wollen nicht mehr Kohle, sondern lieber mehr Freizeit. Also dieses Ding, mein Haus, mein Auto, meine Yacht, ist nicht mehr. Woher kommt das? Ich habe drüber gesprochen mit Janina Steinmetz. Die ist Sozialpsychologin in London. Janina, 57% würden also lieber mehr freie Zeit haben anstelle von einer Gehaltserhöhung. Wunderst du dich über dieses Ergebnis von dieser Umfrage?
Ja, eigentlich ist das wirklich klar, wenn man sich die Trends der letzten Jahre anschaut, dass Leute tatsächlich wirklich sich viel mehr für Freizeit interessieren als für Geld. Ich glaube, das hat verschiedene Ursachen. Zum einen die Urbanisierung, die wir haben, schon auch seit Jahren oder Jahrzehnten auf der ganzen Welt, dass Menschen immer mehr in Städten leben. Und was braucht man in Städten? Man braucht kein teures, großes Auto, weil mit dem kommt man sowieso nicht durch den Verkehr. Man hat auch im Normalfall keine große Wohnung, in die man ganz viele teure Sachen stellen kann.
Aber eventuell also muss man viel Miete zahlen, um in der Stadt leben zu können. Also zumindest, wenn man sich mal so die Ballungsräume anguckt, ne?
Ja, auf jeden Fall, klar. Die Mieten sind natürlich viel teurer, aber das Wichtige ist, denke ich, dass man weniger Sachen braucht und weniger mit Sachen anfangen kann. Und man will natürlich irgendwas haben als Belohnung für die harte Arbeit. Und da kommt dann die Freizeit rein. Und ganz wichtig ist dann auch, was man mit dieser Freizeit macht. Also es zeigt neuere Forschung, dass in der heutigen Zeit man eher als Statussymbol hat, Erfahrungen zu machen. Also zum Beispiel Urlaube, Konzerte, Essen gehen und so weiter. Und dass es früher eher so war, dass die neue Handtasche oder das neue Motorrad als Statussymbol herhalten musste, aber vor allem auch Zeit.
Das heißt, es hat eine Veränderung gegeben, was so Statussymbole angeht, kann man das so sagen?
Mhm. Erfahrungen, also nicht materielle Konsum, sondern wirklich Erfahrungen, eben seien das Urlaub, seien das Konzerte und so weiter, wichtiger geworden sind, weil man das eher mit anderen teilen kann. Also wenn ich sage, ich habe mir eine teure Tasche gekauft und zeige die allen, dann wird das eher als Angeben empfunden.
Aber woher kommt das? Also wann hat das angefangen, sich so zu verändern in diese Richtung?
Ich glaube, das hat sich aufgebaut über die letzten Jahrzehnte, eben einerseits, weil viel mehr Leute arbeiten und dadurch auch eben es oft gar nicht so viel Sinn macht, sich was Materielles zu kaufen, weil man vielleicht den Platz gar nicht hat und es daher echt eher Sinn macht, sich was Immaterielles zu gönnen, vielleicht eine Massage oder vielleicht ein schickes Essen gehen.
Das klingt jetzt aufs erste Hören erstmal so, als wenn das eben auch einiges ja zu tun hat mit so äußeren Umständen. Aber hat es vielleicht auch was mit uns selbst zu tun? Also haben wir uns auch von der Einstellung her verändert?
Ja, ich glaube, die Umstände verändern auch unsere Einstellungen. Also wenn man merkt, dass man zum Beispiel zunehmend zeitlich gestresst ist, aber eigentlich gar nicht das Problem hat, dass man noch weitere Sachen möchte, sondern eigentlich materiell ziemlich gesättigt ist, dass man eigentlich alles hat, was man braucht, dann verändern sich auch die eigenen Einstellungen. Und dann sieht man auch bei anderen vielleicht, dass man gar nicht wirklich neidisch ist, wenn die irgendwelche tollen Produkte haben, sondern sich echt eher denkt, oh, ich würde auch mal gerne wieder in den Spa gehen oder schick essen gehen. Und so können auch die äußeren Umstände die inneren Einstellungen dann mit verändern.
Meinst du, das kehrt sich vielleicht auch irgendwann mal wieder um, also dass man doch lieber mehr Geld hat anstelle von Freizeit?
Also ich glaube, solange der Trend weitergeht, dass Menschen in Großstädten leben, dass Frauen zunehmend arbeiten, ich glaube, so lange bleibt das auch überwiegend da. Klar, alle kehren sich irgendwann wieder um, aber solange wir weiter so gesättigt sind und so viel Materielles haben, bleibt es, glaube ich, weiterhin die Zeit, die uns wichtig ist. Und da müssen natürlich Arbeitgeber auch umdenken.
Wie ist es denn eigentlich bei dir? Ich meine, du hast eine Professur, du wirst wahrscheinlich auch dementsprechend viel arbeiten. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wenn du die Wahl hast, willst du lieber mehr Geld oder mehr Freizeit?
Gerne lieber mehr Freizeit.
Also der Status hat sich verändert. Erfahrungen, diese Erfahrung gemeinsam teilen, das zählt offenbar mehr als so Statussymbole wie Wohnung oder Auto, sagt Janina Steinmetz. Und das ist wohl auch ein Grund dafür, warum die Menschen lieber mehr freie Zeit wollen als mehr Geld im Job.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich könnte man eine Tip-Top-Serie daraus machen. Spannung, Drama, Absurdistan ist alles dabei. Erst der Kampf um das Brexit-Referendum in Staffel 1. In Staffel 2 dann der Versuch von Theresa May, einen Deal mit der EU zu finden. Die wird dann entthront und ihr Feind aus den eigenen Reihen wird in Staffel 3 Premierminister. Und jetzt, am Ende der dritten Staffel, könnte das Brexit-Drama tatsächlich zu Ende gehen.
This is a fair, a balanced agreement. It is testament to our commitment to finding solutions.
Now is the moment for us to get Brexit done and then together to work on building our future partnership.
Heute, kurz vor dem EU-Gipfel, haben sich doch tatsächlich noch Boris Johnson und die EU-Kommission zu hören, Jean-Claude Juncker da gerade, die beiden, auf ein neues Brexit-Abkommen geeinigt. Und das gucken wir uns jetzt nochmal genauer an mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Peter Kapern. Peter, hast du noch dran geglaubt, dass das passieren wird?
Ja, eigentlich schon. Das hatte sich ja doch über fast eine Woche jetzt abgezeichnet. Und dafür gibt es ja auch einen objektiven Grund. Boris Johnson läuft die Zeit davon. Am 31. Dezember, das hat er nun wirklich den Briten versprochen, will er Großbritannien aus der EU hinausgeführt haben. Und er hat immer gesagt, ich werde keine Verlängerung beantragen, obwohl es ein entsprechendes Gesetz ja aus dem Unterhaus gibt. Also gab es für ihn nur eine Möglichkeit, rechtzeitig noch einen Deal abzuschließen, damit er vor dem 31. Oktober austreten kann und keine Verlängerung beantragen muss. Die Frage ist jetzt allerdings, was ist dieser Deal wert? Gibt es tatsächlich eine Zustimmung im Unterhaus?
Und dann lass uns doch vielleicht erst noch mal auf diesen Deal gucken. Also was sieht denn dieser Plan jetzt vor? Was sind so die zentralen Punkte?
Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man wirklich eine Regelung gefunden hat, die den auf der britischen Insel so verhassten Backstop ersetzt. Das wäre ja diese Rückfallversicherung mit Blick auf die irische Insel. Jetzt hat man entschieden, dass Nordirland und Großbritannien zwar aus der Zollunion mit der Europäischen Union austreten, dass aber gleichzeitig Nordirland in einer Zollpartnerschaft bleibt. Das heißt, alle Grenzkontrollen, die man nicht auf der irischen Insel haben wollte, die müssen jetzt irgendwo in der irischen See oder in den britischen Häfen stattfinden. Das ist der entscheidende Punkt. Außerdem hat die nordirische Parlamentarische Versammlung das Recht, alle 4 Jahre darüber zu entscheiden, ob diese Regelung verlängert werden soll. Das allerdings reicht der nordirischen Unionistenpartei DUP nicht. Und die liefert Boris Johnson die möglicherweise alles entscheidenden 10 Stimmen im Unterhaus. Oder aber sie liefert diese entscheidenden 10 Stimmen eben nicht. Und dann wäre der Deal von heute mal wieder nichts wert gewesen.
Genau, dann lass uns doch noch mal gucken. Also wie geht denn das Prozedere jetzt weiter? Das heißt, die Verlängerung der Frist für den Brexit am 31. Oktober ist doch unterschwellig immer noch ein Thema.
Die ist unterschwellig noch ein Thema, auch wenn das hier heute niemand sagen will, weil Boris Johnson möchte gerne den Hebel haben, dem Unterhaus zu sagen, ihr habt nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stimmt diesen Deal zu oder wir treten ohne Deal am 31. Dezember aus. Und hier werden alle gefragt, ja, ist denn tatsächlich eine Verlängerung auszuschließen? Und die treten sich hier gerade alle selbst auf die Zunge und versuchen, die Antwort zu vermeiden. Alle Staats- und Regierungschefs, die wir hier fragen. Am Samstag stimmt das Unterhaus ab. Am späten Nachmittag, Samstag, werden wir Bescheid wissen, ob dieser Deal akzeptiert wird oder nicht.
Und trotzdem muss man sagen, also so wie man das heute beobachten konnte, Jean-Claude Juncker und Boris Johnson wirkten doch mehr als zufrieden, oder täusche ich mich da?
Nein, Jean-Claude Juncker jedenfalls nicht. Er hat einen entscheidenden Satz gesagt. Er hat gesagt, dies ist eine geordnete Scheidung. Aber es gibt keine glückliche Scheidung. Er ist zufrieden mit dem Deal, hat er gesagt, aber er ist unglücklich darüber, dass Großbritannien die EU verlässt. Und ich glaube, so gilt das für die anderen 27 Staats- und Regierungschefs hier in Brüssel auch.
Peter, vielen Dank an dich für diese aktuellen Eindrücke und Infos. Boris Johnson und die EU-Kommission haben sich geeinigt auf ein neues Brexit-Abkommen. Die Infos kamen von unserem Korrespondenten in Brüssel, Peter Kapern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt die Fotos bestimmt auch schon gesehen. Spieler der türkischen Fußballnationalmannschaft haben salutiert bei zwei Spielen. Das heißt, sie haben einen militärischen Gruß gesendet an die türkischen Soldaten, die gerade an der Militäroffensive in Nordsyrien beteiligt sind. Das hat nicht nur für heftige Debatten gesorgt. Die UEFA, also der Europäische Fußballverband, will jetzt ermitteln, ob sich die Spieler aus der türkischen Mannschaft vielleicht sogar strafbar gemacht haben. Nationalismus scheint bei den türkischen Nationalspielern eine große Rolle zu spielen. Ob und warum das so ist, ich habe drüber gesprochen mit Mahir Tokatle, der ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich unter anderem auch mit türkischem Fußball. Herr Tokatle, warum salutieren die türkischen Spieler denn eigentlich?
Ja, es ist weit verbreitet, dass große Teile der türkischen Gesellschaft ihre positive Verbundenheit mit dem Militär Ausdruck verleihen. Insbesondere, wenn sich das Militär gerade in einem Einsatz befindet. Dass dieser Einsatz eine völkerrechtswidrige Invasion darstellt, scheint bei den türkischen Nationalspielern keine Rolle gespielt zu haben. Und das Selbstverständnis und aus hiesiger Perspektive auch befremdliches Verhältnis zwischen dem Militär und Nationen in der Türkei lässt sich eigentlich auch ganz gut auf folgende türkische Formel herunterbrechen, die nämlich besagt, also es ist ein Sprichwort in der Türkei, dass die Türkei keine Nation mit einer Armee sei, sondern eine Armee mit einer Nation. Und da haben die türkischen Nationalspieler diesen Einsatz sozusagen dazu benutzt, um ihre Verbundenheit mit dem Militär zum Ausdruck zu bringen.
Das heißt, dass sich das auf ein Fußballspiel überträgt, ist an sich vor diesem Hintergrund nicht besonders ungewöhnlich.
Vor dem Hintergrund, dass wir in der Türkei eine sehr starke Symbiose zwischen Nationen und Militär haben, ist das nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist tatsächlich aber, dass wir es hier mit einem völkerrechtswidrigen Militäreinsatz zu tun haben und dementsprechend gewinnt das alles eine ganz andere Qualität.
Könnte man es nicht auch anders sehen? Also könnte das nicht auch einfach eine Art von Sympathie sein, die Spieler zeigen wollen, eben für die Soldaten, die in den Krieg ziehen?
Ja, mit Sicherheit. Also das möchte ich auch gar nicht bezweifeln, dass da eine gewisse Anteilnahme eine Rolle spielt in der Türkei. Also gerade in den 90er Jahren sind ja viele Soldaten und natürlich auch Zivilisten in Gefechten verstorben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem bestimmten Fall eher ein ungesunder Nationalismus und ein irrationaler Nationalstolz überwiegt als die bloße Anteilnahme. Denn wir sprechen hier nicht von einem humanitären Einsatz oder von einem Verteidigungskrieg, der Menschenleben rettet, sondern wirklich von einem völkerrechtswidrigen Kriegseinsatz, der Unschuldige tötet. Und in diesem Fall sollte aus meiner Perspektive die Sympathie eher den unschuldigen Zivilisten gelten als dem Militär, das jetzt von der Politik natürlich dazu beauftragt wurde, dort völkerrechtswidrig zu invadieren.
Vielleicht können Sie uns das noch mal ein bisschen genauer auseinanderdröseln. Also diese Rolle, der Nationalismus im türkischen Fußball spielt, war das eigentlich schon immer so oder ist das jetzt ein neues Phänomen?
Nee, tatsächlich ist das kein neues Phänomen. Der türkische Fußball und Nationalismus spielen eigentlich immer schon eine sehr große Rolle. Wir haben auch diese Militärgrüße beispielsweise. Das ist auch wirklich kein neues Phänomen. Das gab es früher ständig, natürlich bei nationalen Ligaspielen. Immer wenn der Staat militärische Operationen durchgeführt hat, da wurde quasi dieser Militärgruß als Torjubel missbraucht. Und dementsprechend können wir hier schon eine durchaus enge Verbindung zwischen Fußball und Nationalismus sehen. in der Türkei. Aber das ist auch wirklich nichts Außergewöhnliches, weil tatsächlich ist in der Türkei alles mit Nationalismus irgendwie verbunden. Bei Nationalmannschaftsspielen beispielsweise wehen dann die ganzen Türkei-Fahnen. Und ein weiteres Indiz dafür, dass Nationalismus eine wichtige Rolle spielt im Fußball, sind immer, dass vor den Ligaspielen die Hymne gesungen wird beispielsweise.
Nationalismus im türkischen Fußball, ja, das ist gar nicht so ungewöhnlich, sagt der Politikwissenschaftler Mahir Tokatle im Interview in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sonntagsbrötchen holen ist ja so eine Sache, ne? Manche Bäcker haben auf, die anderen haben zu und manchmal spielt man auch einfach vor einer Tür. Die ist verschlossen, weil der Laden eben kürzer auf hat als unter der Woche. Pech gehabt. Heute hat es zu diesem Thema ein Gerichtsurteil gegeben und das hat Folgen für unsere Sonntagsbrötchen. Ja, ja. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Wie ist das Urteil denn ausgefallen?
Ja, der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, Bäckereien dürfen sonntags und an Feiertagen aufmachen und zwar auch länger, also den ganzen Tag über. Und zwar dann, wenn sie noch ein Café mit dabei haben, also Tische und Stühle, wo man sich hinsetzen kann.
Wie war denn die Regel bisher?
Ja, Öffnungszeiten für Bäckereien sind von Bundesland zu Bundesland verschieden, denn die Bundesländer regeln das alle einzeln. Meist sind das ein paar Stunden, die man aufmachen darf als Bäckerei. In Hamburg oder NRW sind es 5 Stunden. In Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern sind es nur 3 Stunden. Und in dem Fall, um den es da vor Gericht ging, da hatte eine Bäckereikette in Bayern länger auf als 3 Stunden. Aber die Bäckerei hat auch einen Kaffee mit dabei und der Betreiber hatte argumentiert, dass der Laden damit ja eigentlich keine klassische Bäckerei ist, sondern eher sowas wie eine Gaststätte. Und Gaststätten dürfen länger aufhaben. Und der Bundesgerichtshof, der hat diese Argumentation heute bestätigt und gesagt, ja, wenn eine Bäckerei ein Café mit dabei hat, dann sind längere Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen okay.
Okay, bedeutet, jetzt können alle Bäckereien, die sonntags lange aufmachen wollen, einfach Tische und Stühle bei sich reinstellen und fertig ist die Wurst.
Genau, kommt natürlich noch immer auf den Einzelfall an, aber dieses Urteil heute war tatsächlich nicht nur wichtig für diese eine Bäckereikette in Bayern, sondern das Urteil betrifft alle Bäckereien in Deutschland. Denn der Bundesgerichtshof sagt, wenn es einen Kaffeebetrieb dazu gibt, dann gelten für Bäckereien nicht die Ladenschlussgesetze, also die Vorschriften zur Ladenöffnungszeit, diese paar wenigen Stunden, sondern es gilt das Gaststättengesetz.
Ja, es wird mir jetzt alles klar, die Bäckerei bei mir um die Ecke, die hat stundenlang geöffnet und ja, die haben Tische und Stühle drin. Jetzt wird mir alles klar. Okay, also Bäckereien sind dann im Endeffekt so eine Art Gaststätte, oder?
Genau,
wie?
Eben mit Tischen und Stühlen drin, ja. Aber nicht nur dieser Punkt war wichtig, sondern der Bundesgerichtshof hat noch was anderes festgelegt, nämlich, dass parallel zum Kaffeebetrieb in der Bäckerei auch die ganze Zeit über normale Brötchen und Brot an der Theke verkauft werden können. Es hätte theoretisch auch so ausgehen können, dass man sonntags ganz lange so belegte Brötchen und Kaffee zum Dortessen und Trinken bekommt, aber dass man nur 3 oder 5 Stunden lang an der Theke normale Brötchen zum Mitnehmen kaufen kann. Aber der Bundesgerichtshof sagt, diese Brote und Brötchen dürfen auch die ganze Zeit über an der Theke verkauft werden, also den ganzen Tag lang.
Ich finde es gut, dass es nicht noch komplizierter wird, als es ohnehin schon ist. Also, aber ich meine, viele Bäcker haben doch wirklich schon länger die ganze Zeit sonntags auf als ein paar Stunden. Was war das denn dann bisher illegal?
Na, viele Bäckereien machen das schon lange bewusst so, ne, dass sie Tische und Stühle reinstellen als Café und sagen, wir sind eine Gaststätte und für uns zählen Gaststättenregeln. Aber eben der Bundesgerichtshof hat diese Praxis jetzt bestätigt und geurteilt, dass das offiziell okay ist. Und jede Bäckerei hat jetzt einen Gesetzestext, wo drin steht, was genau erlaubt ist und warum und dass eben die Brottheke genauso lange aufhaben darf wie das Café.
Der Bundesgerichtshof hat heute geurteilt, dass Bäckereien an Sonn- und Feiertagen länger aufhaben können, sofern sie ein Café sind. Infos dazu von Ann-Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Spickzettel, das ist jetzt unser Thema. Vassili Gollot und ich haben ja gerade schon mal unsere Spickzettel-Erfahrungen erklärt.
Mhm.
Also die hat man einfach direkt in der Klausur, hat dein Mitschüler dir einfach das Heft weggenommen,
ganz
weil er schon überzeugt
dreist
davon war, du kriegst eh eine 2, kann er auch mal schnell abschreiben.
Ja, lässig.
Ja, finde ich gut. Und ich habe ja eben gesagt, ich glaube, ich habe nie meine Spickzettel drauf geguckt. Kann ich jetzt auch nicht so 100%ig mehr beschwören, aber im Endeffekt war es, glaube ich, eher immer so ein Alibi-Ding, dass man sich nochmal vergewissert hat, okay, zur Not kriegt man es wahrscheinlich irgendwie hin. Ja, gar nicht so einfach mit den Spickzetteln, ne? Wie groß schreibt man, wie klein schreibt man, da muss ja auch einiges drauf passen. Es gibt in Dresden ein Professor, der hebt seit Jahren die Spickzettel seiner Studentenschaft auf. Ja? Warum er das macht und was da alles zusammengekommen ist, das erfahrt ihr dann morgen früh in Hielscher oder Haase. Wir kümmern uns jetzt darum, wie man so einen Spicker am besten aufbaut. Und das kann uns natürlich der Henning Beck sagen, der ist Neurowissenschaftler. Henning, was ist denn aus deiner Sicht als Neurowissenschaftler das Gute am Spickzettel?
Das Beste ist eigentlich, dass man sich mal Gedanken darüber macht, was man eigentlich da lernt oder was man sich angeschaut hat. Denn man weiß, wenn man was liest, dann vergisst man das schnell wieder. Wenn man das aber aufschreibt, in eine Struktur bringt, sich das in ein neues Konzept dazu überlegt, vielleicht auch grafisch, dann verarbeitet man das, dann verdaut man das und dann bleibt das tatsächlich auch besser hängen.
Wenn du sagst aufschreiben, meinst du damit eigentlich so tippen irgendwie am PC oder ist es besser, wenn ich das mit der Hand aufschreibe?
Tatsächlich zeigt sich in vielen Studien, dass es besser ist, Sachen handschriftlich aufzuschreiben. Denn wenn ich es einfach auftippe, dann versuche ich möglichst viel zu tippen. Ja, also ich kann ja sehr schnell in die Tastatur hauen. Wohingegen die Handschrift, da versuche ich schon immer gleich so ein bisschen eine Struktur. Ich mache vielleicht mal einen Pfeil dazwischen. Ich kann viel besser auf dem Blatt arbeiten. Es ist sehr viel haptischer. Und ich beschränke mich sehr viel häufiger auf das Wesentliche. Und allein diese Verarbeitung, das benötigt im Gehirn andere Areale, als wenn ich jetzt einfach nur das runtertippe und mir dann wieder durchlese. Du aktivierst dein Gehirn quasi mehr und hast dadurch die Möglichkeit, das ja auch besser anzuwenden später.
Gut, dann stellen wir uns mal vor, ich schreibe mir jetzt einen Spicker. Wie sollte der am besten aufgebaut sein?
Also man sollte darauf achten, dass es tatsächlich so ein bisschen so eine geometrische Figur so ein bisschen hat. Also einfach nur ein Skript beispielsweise nachzuschreiben oder sowas, das hat jetzt nicht diese Funktion, wie wenn ich zum Beispiel so Zusammenhänge grafisch darstelle, vielleicht in so einer Mindmap, die wichtigsten Sachen ja, nochmal farbig unterstreiche und dergleichen. Je farbiger, je geometrischer ich arbeite, desto besser speichere ich mir diese Struktur quasi ab. Ich merke mir nicht nur, was da steht, sondern auch, wie es da steht. Zum Schluss musst du gar nicht mehr durchlesen, was auf so einem Spickzettel steht. Es reicht, wenn du so grob weißt, ob das jetzt oben rechts in der Ecke oder unten links stand. Du hast die Struktur im Kopf und deswegen kannst du es viel besser abrufen.
Wobei, wenn du jetzt von so geometrischen Figuren sprichst, denke ich die ganze Zeit, oh Gott, wie groß sollen der Spickzettel sein? Also ich meine, meine waren echt immer klein. Das muss ja auch irgendwie alles
drauf passen. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja. Also du musst schon das kompakt auf einen Zettel draufknallen. Aber auch da, man könnte zum Beispiel mit Unterstreichungen, mit Kreisen, man könnte Sachen einkreisen, man könnte irgendwie für besonders wichtige Sachen, die man beachten soll, vielleicht ein Dreieck davor setzen. Es geht einfach nur darum, dass man sich selber seine Art entwickelt, wie man damit umgeht. Es gibt keinen Spickzettel, der für alle geht, sondern nur der Spickzettel, den du selber gemacht hast, der funktioniert auch nur für dich. So, das ist wie ein Paar Schuhe, was du quasi einläufst, das passt dann nur an deine Füße und so ist es mit dem Spickzettel auch.
Ah, okay, das heißt jetzt, drei Leute sollen zum selben Thema einen Spickzettel machen, die würden alle drei wahrscheinlich komplett anders aussehen.
Komplett anders, weil Menschen unterschiedlich denken. Also der eine legt zum Beispiel Wert auf, keine Ahnung, auf die Details und auf Zahlen, der andere eher auf Zusammenhänge, der andere macht Unterstreichungen, der andere arbeitet mit Farben. Also ich kann mich an Laborbücher erinnern, die man im Labor so schreibt, wo man auch das Wichtigste zusammenschreiben soll. Und jeder Wissenschaftler hat eine komplett andere Art, wie man sowas markiert, ob man das highlightet, ob man da unterstreicht. Das ist ganz individuell und das ist auch gut so.
So Henning, jetzt hast du schon von deinen Laborbüchern erzählt. Wie viele Spicker hast du in deinem Leben schon verschlissen?
Ich gestehe, ich hatte tatsächlich, und das klingt komisch, noch nie einen Spickzettel.
Ach, come on, weil, du Streber.
Nein, das ist ich nehme die Wahl an. Es ist da, also tatsächlich, ich habe mir zu Hause ganz viel aufgeschrieben und ich habe neulich nochmal meine Aufzeichnung angeschaut. Ich hatte irgendwie 300 oder 400 Seiten, die ich für Prüfungen aufgeschrieben habe. Aber das habe ich quasi zu Hause für mich selber. Also nicht für die Prüfung, sondern dass ich mir das vorher zu Hause aufschreibe. Das ist auch ein Tipp. Also jeder kann einen Spickzettel schreiben. Allein, dass du ihn schreibst, hilft dir schon, dich daran zu erinnern und gibt dir auch Sicherheit. Ob du den dann benutzt oder nicht, ist dann eigentlich egal.
So ist es nämlich. Geht eigentlich immer nur darum, nochmal so ein bisschen strukturiert zu arbeiten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.